Ja, herzlich willkommen zum Podcast Dein Bauexperte. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe zwei Gäste bei mir im Interview. Einmal Dr. Eckhard von Hirschhausen und Frau Professorin Nathalie Essig. Mit Nathalie habe ich schon einen tollen Podcast machen dürfen vor gut einem Jahr, wo du uns erklärt hast, was ist überhaupt das Nachhaltigkeitszertifikat, was verbirgt sich dahinter und warum sollte man das machen. Ich freue mich heute ganz besonders im Rahmen unserer 100-Jahr-Feier, dass wir euch beide als Gäste haben und vorab einmal kurz über das Thema Bauen, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt, sprechen können.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Herr von Hirschhausen, warum ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel so wichtig?
Ich kam nach meiner medizinischen Ausbildung und dem Wissenschaftsjournalismus in die Lage, viele spannende Leute zu interviewen. Und da gab es ein Gespräch, was mir sehr nachhaltig in Erinnerung blieb, mit der Jane Goodall, mit der Schimpansenforscherin. Ich habe gerade gesehen, hier in ihrem Büro hängen lauter spannende Tierfotos. Also diese Liebe zur Natur ist ja auch, man muss ja auch ein bisschen spüren, was in der Natur los ist, um sich für diese Themen zu begeistern. Und Jane hat dann mir mitten im Gespräch eine Frage gestellt. Sie sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das hat mich dann doch wirklich dazu gebracht zu überlegen, das ist so eine wichtige Frage, ich möchte Teil der Antwort werden. Und das war der Grund, warum ich meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet habe, warum ich mich mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern getroffen habe und daraus dann das Mensch-Erde-Buch wurde, was Sie wiederum gelesen haben. Und zum Beispiel auch John Schellenhuber, den ich sehr schätze, einer der großen Vordenker auch der Klimawissenschaften, hat immer gesagt, Mensch, schaut auf den Bausektor. Wir gucken irgendwie auf Elektrifizierung von Autos, wir gucken auf Energieerzeugung. Aber die großen Elefanten im Raum sind Landwirtschaft, Bauen und auch Textilindustrie. Also dem, wo wir kurioserweise, obwohl da der Hebel riesig ist, wenig drüber wissen und reden in der Öffentlichkeit. Und jeder hat irgendwie eine Meinung zu Windrädern. Wenn man hier rausfährt zu ihnen, ist alles voller Windparks. Aber die Frage, woraus sind die Häuser und was ist da eigentlich an CO2-Abdruck möglich? Oder positiv formuliert, was kann man da auch einsparen an Emissionen? Nicht nur im Bau, sondern auch im Betrieb der Häuser. Das finde ich super spannend. Deswegen bin ich auch neugierig hergekommen, weil ich natürlich auch von Ihnen lernen will, wo sind die großen Hebel und welche Wertigkeit hat so ein Zertifikat?
Das ist natürlich ein perfekter Übergang, wenn ich die Frage direkt weiterleiten darf. Nathalie, was bringt dieses Nachhaltigkeitszertifikat, um genau diesen Punkt, dem Bausektor dort weiterzuhelfen und sich zu transformieren?
Ja, grundsätzlich müsste ich eigentlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Zertifikaten. Ich mag das ja gar nicht. Also wenn es nach mir ginge, bräuchten wir dieses BNK-QNG-Zertifikat überhaupt nicht. Was ich aber gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dass sobald es keine Regeln, keine Grenzwerte gibt, hält sich leider niemand dran. Und wir haben mit unserem Zertifikat das Vier-Augen-Prinzip. Und ich muss gestehen, 80% machen das sehr gut und 20% der Kunden, die hier einreichen, ja, da muss ich manchmal tief schlucken.
Okay. Was heißt Vier-Augen? Wer soll mitgucken?
Also wir prüfen quasi als Zertifizierungsstelle nochmal, wir schauen nochmal drüber, sind denn beispielsweise die Energieeffizienzkennwerte oder CO2-Kennwerte eingehalten, ist tatsächlich die Heizung eingehalten, die ausgeschrieben ist, ist überhaupt der Plan da, gibt es überhaupt einen Energieausweis, werden überhaupt gesunde Materialien, wie es in einem Leistungsverzeichnis steht, auch eingesetzt, also das prüfen wir tatsächlich nochmal.
Warum ist das Ganze überhaupt so wichtig? Also wir haben ja immer, dass wir sagen, wir müssen die Erde retten. Aber in Wirklichkeit, die Erde kann, glaube ich, hervorragend ohne uns. Also dieser Witz ist da ja sehr angebracht. Die Erde hat Homo sapiens, irgendwann kommt sie drüber hinweg. Wir machen das Ganze ja für uns. Oder was ist aus medizinischer Sicht der Grund, warum es so wichtig ist, etwas gegen den Klimawandel zu tun?
Ja, ich versuche immer in der Kommunikation von gesunde Erde, gesunde Menschen so ein bisschen diese Perspektive zu wechseln und mich natürlich auch als Wissenschaftskommunikator zu fragen, warum haben denn alle Warnungen der letzten 50 Jahre nicht funktioniert oder so wenig funktioniert? Ich bin inzwischen auch Mitglied im Club of Rome und 1972, da waren Sie noch gar nicht geboren, ja. Da gab es schon den berühmten Club of Rome-Bericht Grenzen des Wachstums, und es war eigentlich klar, dass wir sagen, diese planetaren Grenzen, auch wenn es dieses Konzept erst dann später von Johan Rockström gab, dass wir die sprengen und dass wir selber dafür einen hohen Preis zahlen. Und wenn man jetzt auch mal in die aktuelle Wahlkampf-Thematik schaut, spielten ja diese Fragen von, wie schützen wir unsere Lebensgrundlagen und unseren Wohlstand und unser Wohlergehen, überhaupt keine Rolle. Und das hat mich dann doch erschüttert, wie einerseits in der Wissenschaft völlig klar ist, wir überhitzen gerade in einem Rekordtempo die Meere, wir haben Kalifornien brennen sehen, wir haben auch in Europa ja historisch immer Länder bereist, wo man sagte, wir fahren ins Warme. Und in den letzten Jahren merkst du so in Gesprächen, willst du noch nach Griechenland im Hochsommer, willst du nach Italien, willst du nach Spanien und so weiter. Also diese Einschläge kommen näher. Und kommunikativ war Klimakrise sehr lange leider irgendwie ein gefühlten Thema für Eisbären oder für irgendwelche Chemiefreaks, die sich über Parts per Million unterhalten. Und es fehlte das, was ich eben versuche, in diese Diskussion einzubringen, nämlich, was hat das mit uns zu tun? Und da spielt zum Beispiel der Bausektor auch als sozusagen Schutzraum der Menschen für Hitze eine Riesenrolle. Kurioserweise haben wir natürlich immer, auch in dem ganzen Desaster der Heizungswende, darüber geredet, als wäre die größte Gefahr in Deutschland, dass Menschen reihenweise im Winter erfrieren. Die größte Gefahr ist, dass Menschen im Sommer mit der Hitze nicht klarkommen. Und wir haben geschätzt 8000 Hitzetote jedes Jahr. Das ist eine Dimension, die kaum einer für Nachrichtenwert hält. Und wir verzerren also das Bild, was die Klimakrise an Gesundheitsfolgen hat. Und lange bevor jemand aus den vulnerablen Gruppen, das sind maßgeblich kleine Kinder, die Hitze sehr schwer regulieren können, das sind ältere Menschen mit Vorerkrankungen, das sind aber auch Schwangere, das sind aber auch zum Beispiel, um bei ihrem Metier zu bleiben, Menschen, die im Baugewerbe im Freien arbeiten. Also früher hatten alle Angst vor den Wintern, heute haben alle Angst vor den Hitzewellen. Claudia Treidler-Hoffmann hat mir für meine ARD-Doku Medizin von Morgen eine sehr traurige Geschichte erzählt, wo ein Dachdecker quietschmunter, puppengesund morgens aus dem Haus geht, steigt aufs Dach im Hochsommer, merkt nicht, wie er überhitzt. Und er hat pralle Sonne, er hat auch noch diese schwarzen Pappen, die dann auch noch die Wärme halten und speichern. Ihm wird schwummrig, er kommt runter, wird ins Krankenhaus gebracht und hat eine Körperkerntemperatur von 43 Grad und ist am Abend, obwohl wirklich die beste Intensivmedizin bemüht wurde, nicht zu retten und ist gestorben, weil dann plötzlich im Körper sozusagen Gerinnungsfaktoren sich verändern und da kommst du nicht mehr hinter diese Kaskade von Veränderungen. Das heißt, wir tun immer so, als könnten wir uns irgendwie anpassen an Hitze und ja, in Afrika leben Menschen schon länger mit Hitze. Ja, aber wir leben auf einem ganz, ganz dünnen Korridor von Temperatur und wir können uns an 43 Grad Körperkerntemperatur nicht gewöhnen. Da gibt es biologische Gesetze. Und deswegen ist diese Frage, was tut zum Beispiel die Klimakrise in Verbindung mit Extremwetterereignissen für den Körper, auch für mich verbunden, was macht sie mit der Seele? Und gerade das, was Ihnen beiden ja wichtig ist, ein Gebäude soll einem das Gefühl geben, das ist mein Zuhause, das ist mein Ruheort, da komme ich zu mir, da komme ich zu meinen Liebsten. Und wenn dann die Leute weiter sozusagen Treibhäuser bauen, gerade wenn man in Großstädten, sind heute auch aus Berlin gekommen, wenn man da mal rund um Potsdamer Platz guckt, denkt man, Leute, habt ihr noch nie gehört, was ein Treibhauseffekt ist? Alle bauen immer noch so Prunkbauten mit riesen Glasfassaden mit Verspiegelungen, dann heizen die das Gebäude gegenüber auch noch auf. Alles ist versiegelt, nirgendwo ist Wasser, nirgendwo ist was Grünes. Und ich denke, ey, ihr müsst das dann mit wahnsinnig viel Strom im Sommer mit Klimaanlagen runterkühlen. Baut doch mit einer gescheiten Dämmung, baut mit ein bisschen Luftdurchzug, baut so wie Menschen in Persien zum Beispiel vor 1500 Jahren ohne eine einzige Kilowattstunde nur mit Luftzirkulation und ein bisschen Wasser haben die Gebäude gekühlt, ja? Also wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden, wir können uns auch daran erinnern, was Menschen schon alles wussten.
Ich habe das genau letztens im Wirtschaftsministerium tatsächlich gezeigt, dem lieben Kollegen Habeck, das war, glaube ich, die Energieforschungssitzung, wo es um die neue Energieforschungsgesellschaft ging, und der mich mit großen Augen angeschaut, wie es denn solche, die aus Persien stammen oder Ägypten stammen, ein Gebäude damals vor 2000 Jahren tatsächlich schon gemacht haben und natürlich gekühlt worden sind. Also es ist interessant, wir müssen eigentlich von der Vergangenheit lernen. Wir brauchen gar nicht die Welt neu erfinden. Das ist ganz wichtig.
Das hattest du im Podcast-Interview auch gesagt, dass, als ich dich gefragt habe, wie sollen wir denn bauen, hast du genauso geantwortet, so wie es regional sinnvoll ist. Wir können das nicht verallgemeinern für die ganze Welt, sondern das ist hier in Norddeutschland sicherlich anders als in Süddeutschland, als in ganz anderen Ländern. Und um die Aussage von Ihnen aufzugreifen, wir haben jetzt seit 3 Jahren hier vor dem Büro eine Wärmepumpe stehen. Mhm. Vorher war das halt immer für die Kunden schwer zu fassen, gerade die Luftwärmepumpe. Oh, die ist ja so laut und die ist ineffizient und all die Kritikpunkte, die man halt immer wieder gehört hat. Dann haben wir gesagt, nein, wir bauen jetzt hier eine hin und ich gehe mit jedem Kunden im Erstgespräch in der Pause raus und sagen, wir gucken uns die einmal an. Könnt ihr anhören, könnt ihr anfühlen? Und seitdem ist die Skepsis weg. Und wenn es nicht gerade friert, so wie in den letzten Wochen, hatten wir ja leider doch immer wieder Nachtfrost, ist die Hauptfrage, wie kann ich denn mein Haus kühlen? Und das ist ja das Tolle, dass die Wärmepumpe das genauso kann, dass sie halt einfach im Sommer das ganze System umdreht und kühles Wasser durch die Fußbodenheizung pumpt. Und das konnte ich auch lange Zeit nicht glauben, dass das was bringt. Da hieß es ja so 2-3 Grad, das lohnt sich nicht. Und wir hatten einen Tag der offenen Tür im letzten Jahr im August. Da war 2 Häuser fertiggestellt. Eins hatte die Kühlfunktion, die andere nicht. Draußen 30 Grad Außentemperatur und in dem Haus mit Kühlfunktion, als wir begonnen haben, angenehme 22 Grad. In dem anderen Haus 28 Grad und eine relative hohe Luftfeuchtigkeit. Also man kam rein und hat gesagt, hier ist unangenehm, hier möchte ich gleich wieder raus. Die waren noch nicht bewohnt, also es hat nachts keiner von Hand gelüftet, um die kühle Temperatur reinzulassen. Und das hat mir gezeigt, wie viel das doch bringt und was wir auch für einen technologischen Fortschritt haben, wenn man ihn denn nutzen würde und nicht die ganze Zeit Angst davor hat. Aber genau wie Sie sagen, bestimmt 90% des Jahres sprechen wir über Kühlung und nur noch 10% über die richtige Heizung. Das war vor 5 bis 10 Jahren ganz anders. Oder ich kann ein weiteres Beispiel. Früher war ein Südgrundstück oder ein Westgrundstück, das konnte man verkaufen. Also entweder mittags die Sonne oder halt abends. Heute haben wir ein großes Baugebiet hier in der Kreisstadt in Nordhorn, wo mindestens die Hälfte ein nach Norden ausgerichtetes Grundstück haben möchten. Also junge Familien, so zwischen 20 und 30, die mit voller Inbrunst zu mir kommen und sagen, ja natürlich nach Norden, ich möchte ja nicht, dass auf meinem Tisch dort mein Kuchen schmilzt. Ich möchte nach Norden ausgerichtet haben und meine Terrasse haben. Das war auch vor 5 bis 10 Jahren undenkbar. Da hätte man diese Grundstücke nicht verkaufen können. Und heute ist es, dass die Hälfte sagt, ja, ich möchte das ganz bewusst, um mich zu schützen vor dem Klimawandel.
Vor allen Dingen, wenn Sie sagen, das ist innerhalb der letzten 10, 20 Jahre, wächst das Bewusstsein. Der Bausektor hat ja auch deswegen so eine zentrale Funktion, weil die Dinge, die gebaut wurden, ja perspektivisch 50 oder 100 Jahre lang halten sollen, ja. Und wenn man zum Beispiel auch, das habe ich auch in Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, zum ersten Mal kapiert, wir gucken immer auf die aktuellen Kosten, aber wenn man mal sich klar macht, wie viel aus dem Bausektor eigentlich nachher auf den Deponien liegt. Also ich glaube, es sind 60-70% der Masse von dem, was wir deponieren, ist Bauschutt. Ja, da steckt wahnsinnig viel Energie drin, da steckt Zement drin, das sind Materialien, die man nicht auseinandernehmen kann und. Und in dem Buch, als ich mich aufmachte, die Erde zu retten, hat der Sebastian Scheels ein Kapitel geschrieben, auch über seine Kinder, warum ihn das Thema so persönlich auch anrührt und warum er was verändern will. Und er baut jetzt zum Beispiel in Bayern, ist aus Regensburg, Ratibona, baut er einen Supermarkt, den man, er sagt immer, man kann den mit dem Akkuschrauber wieder auseinandernehmen. Ja, also auch, dass man denkt, wirklich, was ist der Lebenszyklus und was ist dann auch, wenn es initial mehr kostet, trotzdem günstiger, wenn ich auch den Abriss und die Entsorgung mit einrechne. Das sind ja alles Überlegungen, die erstmal so eine junge Familie nicht macht, oder?
Das ist das Tolle an dem Zertifikat. Also ich finde, da sind wirklich so viele gute Punkte von dem, was wir hier alles gesprochen haben. Der sommerliche Wärmeschutz, die Lebenszykluskosten, natürlich die Ökobilanz mit all den Folgen. All das finden wir in dem Zertifikat und zwar auf eine pragmatische Weise, sodass wir als Mittelständler, als kleine Unternehmen es anwenden kann. Also da hast du wirklich was Großes entwickelt.
Das freut mich. Also ich wollte die Zahlen nochmal ergänzen. Also 60% landen tatsächlich auf der Deponie. Wir haben 3 Häuser zurückgebaut, 3 Einfamilienwohnhäuser. Dann nochmal 40% in der thermischen Verwertung und dann noch
thermische Verwertung heißt auf gut Deutsch, man verbrennt den Scheiß.
Genau. So, und wiederverwendet wird gar nichts, recycelt 1% und der Rest landet dann irgendwo im Straßenbau und das ist erschütternd. Und das Problem ist aber hier tatsächlich, auch wenn Sie gerade vom Supermarkt gesprochen haben mit dem Rückbau, alles, was einen Rückbau, das heißt eine Baustelle, verlässt an Abriss, gilt als Müll. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen sortenreinen Werkstoff hätte, Dämmung oder einen Holzbalken, ich müsste den in den Müllkreislauf geben. Und da muss ich mal sagen, da muss jetzt unsere Regierung dringend nachjustieren, dass wir hier auch andere Gesetzgebung haben, dass wir wieder frei sind, diese Materialien wiederverwenden zu dürfen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen unsererseits.
Und die gesetzliche Reglementierung reguliert und vermindert. Wir haben ein Beispiel gehabt, wo wir einen Holzträger wiederverwenden wollten. Wirklich eine große Halle, wo wir gesagt haben, super, der passt hervorragend in das nächste rein. Wir mussten das Doppelte alleine für die Nachrechnung der Statik bezahlen, anstatt dass wir ihn neu bestellt haben, weil er wirklich komplett einzeln bemessen werden musste, ob der denn wirklich noch tragfähig ist, nachdem er nun 30 Jahre in diesem Gebäude eingebaut war. Und das sind die Hürden, die uns wirklich davon abhalten, dass wir durchstarten können, weil ja in Deutschland hat alles sehr, sehr bürokratisch ist. Dass wir da Angst haben, dass wir da auf Nummer sicher gehen, ist vollkommen richtig. Aber wir dürfen es auch nicht übertreiben.
Jetzt habe ich das Lob gerade gar nicht angenommen, also mit dem Zertifikat, was ja sehr schön ist. Und ihr seid ja echt ein großer Vorreiter auch. Früher gab es ja immer Pilotprojekte zum Thema Nachhaltigkeit. Große Bürogebäude, Ministerien, die ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommen haben. Wir haben es jetzt geschafft, tatsächlich Nachhaltigkeit in die Breite zu bringen. An Familien, an Bauherren und auch kleine vom Einfamilienwohnhaus wirklich jetzt bis Studierenden, Apartments, Pflegeheime, diesen Sektor mit aufzumachen. Wir planen jetzt noch Sportbauen. Ich werde mal groß angeschaut, warum Sportbauen, aber da auch für das Thema Gesundheit. Also ich.
Die Turnhallen sind wahnsinnig heiß im Sommer.
Ja, nicht nur heiß, auch die Materialien, die drin verbaut sind, die sind einfach gesundheitsschädlich. Und das ist ein Problem und da müssen wir natürlich auch rangehen und das ist dann auch ganz wichtig, dass wir im Zertifikat jetzt nicht nur die Farbe überprüfen, sondern auch den Teppichkleber oder auch verschiedene Lasuren, Farben, was einfach so verbaut wird.
Also bei Pflegeheimen finde ich das auch absurd, dass wir ja noch nicht mal Daten haben darüber, wie zum Beispiel ein Dachgeschoss auch mit einer direkten Sonneneinstrahlung, wie sich das aufheizt. Also Frankreich hatte 2003 extrem viele Hitzetote. Und dann haben die zum Beispiel für den Pflegebereich vorgeschrieben, dass es einen kühlbaren Raum in jeder Pflegeeinrichtung geben muss, wo die Menschen, die ja oft schon an der Lunge, am Herzen erkrankt sind, dass die dann sich tagsüber abkühlen können. Ja, sowas haben wir in Deutschland nicht. Wir hängen da echt 20 Jahre hinterher. Und gerade wenn man sieht, wie auch immer noch Krankenhäuser neu gebaut werden, der gewinnt immer noch die billigste Ausschreibung und alles, was nachhaltiges Material angeht oder auch Holzbauweise, was ja auch von der Atmosphäre viel, viel angenehmer wäre, das ist zu teuer, das wird gestrichen. Also diese, was Sie eingangs sagten, wenn man da nicht Standard setzt, dann passiert es nicht.
Wichtig ist es jetzt ja, also dass wir zum einen die Endkunden erreichen, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Noch wichtiger wäre ja, dass wir die Bauunternehmer, Bauträger und die Ausführenden erreichen würden. Und ich versuche mit meinem Innovationszirkel Nachhaltigkeit gerade diese Bauunternehmer, Bauträger, aber auch die Baustoffindustrie, die Gebäudetechnikbranche zu vernetzen. Warum sollte Ihrer Meinung nach ein Bauunternehmer oder ein Produzent sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr beschäftigen? Was sind seine Anreize für dieses Thema?
Also der John Tenuber, ich durfte ihm für einen Kulturpreis eine Lobesrede, eine Laudatio halten. Und er fragte einfach so, denk doch mal kurz drüber nach, was wir aus früheren Kulturen bewundern. Was bleibt? Ja, und er sagte, unterschätze nie die Kraft der Schönheit. Ja, also diese Idee, dass wir, wenn wir in ferne Länder reisen, doch sofort irgendwie Ehrfurcht haben, wenn wir spüren, da ist ein Gebäude. Es muss ja nicht gleich das Taj Mahal sein, was sozusagen eine Liebeserklärung in Gebäudeform ist. Aber wir spüren doch, haben sich Menschen da die Frage gestellt, wie wirkt das? Ist das harmonisch? Passt das zusammen? Wohnt man da drin gerne? Geht man da gerne ein und aus? Also so diese Frage, dass wir auch über die Funktionalität hinaus auch bauen als eine Kulturtechnik auch verstehen. Mhm. Also da denke ich oft auch an meine Zeit zurück, wo ich als Straßenkünstler angefangen habe mit 17. Wo hatte ich die schönsten Auftritte? In italienischen Altstädten. Mhm. Warum? Weil erstens da keine Autos fuhren. Es war also nicht so laut wie in deutschen Innenstädten. Zweitens gab es sozusagen eine Piazza. Es gab Wege, die dorthin führten. Es war ein angenehmes Klima. Und Menschen wussten, ich gehe abends einfach flanieren. Ja, so ein schönes altes modisches Wort, Lustwandeln. Ja, ich gehe einfach auf die Straße und treffe Leute, ohne dass ich verabredet bin. Und wenn man heute Innenstädte anguckt, dann sind da Stahlbetonkisten, die irgendwie Einkaufszentren sind, da fährt man hin. Aber nach 20 Uhr ist da der Totentanz. Ja, es findet gar kein Leben mehr statt. Und das wird dann zersiedelt, dann fährt man sehr, sehr viele Kilometer hin und her. Und dass man sozusagen die Stadt wieder auch als Lebensraum und nicht nur als in Funktionen denkt, das finde ich auch, ist auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Wenn wir heute sehen, wie viel seelische Erkrankungen mit Architektur zusammenhängen, da hat der Master Adli in der Charité ganz viel drüber geforscht, wie Stress and the City, hat er das Buch genannt, wie alleine kleine grüne Inseln in der Stadtplanung, aber auch an der Fassade, auch auf dem Dach, wie die schon spürbar was verändern, auch an Feinstaub und auch an physischen Dingen, aber eben auch an Atmosphäre für die Seele. Also da denke ich eben auch, Nachhaltigkeit ist das eine, was man sozusagen zertifiziert, aber sich auch vorzustellen, möchte irgendjemand das noch in 50 oder geschweige denn in 100 Jahren gerne anschauen? Diesen Wunsch würde ich gerne in dieses Gespräch hier auch und allen, die das sehen oder hören, auch mitgeben.
Wie würdest du es sehen?
Also ich sage immer, wenn wir von nachhaltigem, bezahlbarem Bauen sprechen, sage ich immer vernünftiges Bauen. Und da knüpfe ich ganz anders. Wir müssen schön bauen, wir müssen zukunftsfähig bauen, aber wir müssen auch so bauen, dass ich das Gebäude nicht in 20, 30 Jahren abreiße, sondern dass es weiterhin im Nutzen bleibt oder vielleicht dann in der Nachbarschaft weiter verbaut wird. Also das wäre mir ein großes Anliegen. Heute heißt es immer schnell und billig. Und wenn ich die Forderungen der ehemaligen Regierung sehe, 400.000 Wohneinheiten, dann denke ich mir immer, wir haben aber genauso viel Leerstand aktuell. Warum wird nicht der Bestand angebaut, aufgestockt, renoviert, saniert? Und da denke ich, müssen wir wieder hingehen, dass wir sagen, okay, da steht ein Haus da, dieses Haus, das verändert sich nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 100 Jahren, nach 200 Jahren. Und dann sind wir wieder bei dem schönen italienischen Piazza. Ich habe gestern erst einen Bericht über die Toskana gesehen. Wunderbar. Die stehen seit Tausenden von Jahren. Und das ist eigentlich das wieder, wo wir hin sollten. Also den Bestand als Ressource für die Zukunft sehen.
Eine letzte Frage, Herr von Hirschhausen. Wie kann ich als Initiator des IC Nachhaltigkeit die Leichtigkeit und den humorvollen Umgang mit diesen Themen im geschäftlichen Kontext ebenfalls nutzen? Was ist sozusagen Ihre Anleitung zum Humor?
Oh, tatsächlich, ich finde vieles, was gerade auch in den letzten Wochen und Monaten passiert, so beängstigend, auch im Tempo als auch in der Absurdität, dass mir selber manchmal der Humor fast verloren geht. Da halte ich mich an den schönen Satz von Karl Valentin, der sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also durch Humorlosigkeit wird die Welt nicht besser. Allerdings habe ich tatsächlich auch die Bühnenkarriere und auch die Samstagabendshows beendet, weil ich das Gefühl hatte, diese Erwartung, dass jeder dritte Satz eine Pointe sein muss, sozusagen, wie man das bei einem Kabarettisten zu Recht auch einfordert, dem möchte ich mich gar nicht mehr aussetzen, weil viele von den Dingen, die mich jetzt die letzten 6, 7 Jahre beschäftigen, sind de facto auch nicht besonders lustig, sondern sie sind verdammt ernst und lustig in Anführungszeichen ist eher, wie wir alles dafür tun, da nicht hinzugucken. Also ich vergleiche das manchmal, wie unser Verhalten der Klimakrise und auch dem Artensterben gegenüber ist, wie nachts wach werden mit voller Blase. Das kennt jeder. Wenn du nachts wach wirst mit voller Blase, du weißt genau, was zu tun ist. Du weißt auch, es wird von alleine nicht besser. Aber du denkst, wenn ich ganz fest die Augen zumache, dann löst sich das Problem. Nein. Und das ist wäre mein Tipp. Also, dass man eher sozusagen über unsere absurden Strategien spricht, irgendwie uns durchzumogeln, die Augen zuzumachen, nicht hinzugucken, zu denken, ach komm, das guckt sich weg. Oder the solution for pollution is dilution. Also wenn man über Schadstoffe redet, ach ja, komm, es verdünnt sich irgendwie. Und also dass man eher über diese menschliche Seite darüber kommuniziert und dann sich auch eine andere Humortechnik ist natürlich so Perspektivwechsel. Ich denke manchmal, wenn ein Außerirdischer hier landet und zum Beispiel sich fragt, in der Zeit, wo alle wussten, dass Individualverkehr eigentlich eine Sackgasse ist und Bahn, sie sind auch mit der Bahn gekommen, funktionieren müsste. Und Autos sollten elektrisch sein und leicht und flexibel. Was haben die Menschen gebaut und maßgeblich auch in Deutschland Menschen gekauft? Immer größere, immer schwerere Autos. Also so diese Außensicht, sag mal, was treibt uns da an, das offensichtlich Falsche zu tun? Und dann kann es manchmal ein bisschen sozusagen mit Augenzwinkern humorvoll werden. Und auch dieser Zeitsprung in meinem Buch mit dem Pinguin, was wir heute Abend auch allen Gästen schenken dürfen, steht diese Frage, wer möchte ich gewesen sein? Also was bleibt einem von einem? Ja, das ist zum Beispiel auch das, was ich gebaut oder verbaut habe. Und dieser Perspektivwechsel auch zu sagen, Mensch, möchte ich nicht stolz auf das sein, was wir erschaffen haben? Und wie fühlt sich das an? Das sind so Techniken, wo es nicht um große Schenkelklopfer geht, aber um so einen Aha-Effekt, um so einen Einsicht, ach ja, stimmt. Und dieses Aha finde ich ganz wichtig in der Kommunikation, dass man denkt, boah, ist das wirklich so? Dann werde ich bestimmte Dinge auch nicht mehr vergessen.
Aber Humor ist ein Türöffner. Also ich halte ziemlich viele Vorträge und habe dann gelernt, wenn ich mal gestanden habe, ja, mein Spitzname ist nachhaltige Nathalie, dann hatte ich plötzlich das ganze Publikum für die nächste halbe Stunde. Also ich denke, das ist ganz wichtig und man darf auch zu ernsten Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel auch mit Humor.
Unbedingt.
Wissen. Das ist ganz wichtig und das macht dann auch die Leute vielleicht ein bisschen nachdenklich. Erst über Sachen, über die sie vielleicht lächeln und dann lachen. Man hat sie dann einfach auch mit dabei.
Schön.
Das Problem ist ja riesengroß und es ist natürlich dann instinktiv, dass man es ausblendet, um sich selber zu schützen, aus Angst, was da auch alles kommt. Aber das funktioniert natürlich auch nicht, dass wir nun sagen, wir machen einfach weiter so und wir setzen die Scheuklappen auf. Und somit freue ich mich unwahrscheinlich, dass wir hier heute die halbe Stunde zusammen sitzen durften, dass wir heute Abend vielleicht einen kleinen Appell an die 300 Gäste dort setzen, um halt einmal mit gutem Vorbild voranzugehen, aber halt auch positive Geschichten zu erzählen, weil es ist so, so viel Negatives in der Welt. Sie hatten es ja gerade gesagt, die letzten Wochen, also alleine da müsste man in Therapie für das, was man dort auf einen eingeprasselt ist. Aber dass man halt immer wieder die positiven Beispiele dort in den Vordergrund stellt für Menschen, die was gemacht haben und sich darüber freuen und super zufrieden sind. Und wenn wir da vielleicht versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten, bin ich positiv gestimmt, dass der ein oder andere da doch drüber nachdenkt.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dr. Eckart von Hirschhausen. Vielen Dank, Frau Professorin Nathalie Essig.
Dankeschön.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.